Wenn wir Diversität in der Politik wirklich leben wollen, dann müssen wir Politik für alle zugänglich machen und nicht nur für die, die die Ressourcen haben, sich das zu organisieren.
Weil das Resultat muss nicht sein, wir schaffen es eh, uns irgendwie in dieses System reinzuquetschen, sondern das Resultat muss sein, wir müssen dieses System aufbrechen und ändern.
Ich finde es spannend, dass gerade eine Schwangerschaft plötzlich etwas sichtbar macht, das sonst unsichtbar bleibt, nämlich dass politische Systeme davon ausgehen, dass man einfach immer funktionieren kann. Herzlich willkommen bei Das Machtwort, der Podcast über Frauen, Feminismus und Freiheit. Heute live von der ersten NEOS Frauenkonferenz in Wien. Mit dabei ist wie immer
Claudia Gamon.
Und wir haben heute einen Special Guest, nämlich unsere EU-Abgeordnete Anna Stürk. Herzlich willkommen. Politik lebt ja von unterschiedlichen Lebensrealitäten und trotzdem ist es bis heute nicht selbstverständlich, politische Verantwortung und Mutterschaft gleichzeitig zu leben. Und wir wollen heute genau darüber sprechen, wie sich politisches Engagement und Familie tatsächlich vereinbaren lassen, wo die Hürden liegen und was sich verändern muss. Und bevor wir über die politischen Rahmenbedingungen sprechen, möchte ich gerne persönlich starten, weil Politik wird ja ganz oft so abstrakt diskutiert, aber hinter jedem Mandat steht ja auch ein Alltag. Anna, du hast ja bereits eine 2,5-jährige Tochter. Ich habe gestern ein Erstlingswerk von ihr bekommen, eine tolle Zeichnung. Bist momentan auch schwanger. Herzliche Gratulation.
Danke schön.
Wie erlebt man denn Politik, wenn man schwanger ist, ein Kind hat und gleichzeitig ein Mandat ausübt?
Aus meiner Sicht genau das, was du einleitend gesagt hast, dass Politik über die Jahrhunderte, Jahrzehnte ein Raum, ein Ort ist oder gewachsen ist, der nicht für Frauen gemacht ist, der nicht für Familie gemacht ist. Um das jetzt auch nicht nur auf Mutterschaft zu beziehen, es ist einfach die Vereinbarkeit mit Kindern nicht vorgesehen. Und da spürt man doch regelmäßig, es tut sich langsam was, darüber sprechen wir vielleicht später noch, aber man merkt allein an der Struktur, dass es nicht vorgesehen ist. Was meine ich damit? Es beginnt damit, dass zum Beispiel bei NEOS haben wir das, aber in ganz vielen Bereichen, ganz viele Veranstaltungen kommen ohne Kinderbetreuung. Wenn ich mich jetzt aussuchen muss, gehe ich zu einer Mitgliederversammlung zum Beispiel von einer Partei, in der ich aktiv bin, oder finde ich jemanden, der auf mein Kind aufpasst? Wie gesagt, bei NEOS haben wir das von Anfang an gehabt, dass es immer bei Mitgliederversammlungen auch Kinderbetreuung gab. Aber es geht dann natürlich auch dahingehend, wann finden denn Veranstaltungen statt? Meistens am Abend. Und dann geht's, wenn du im Mandat bist, ja noch einmal weiter. Und Claudia, du kannst davon ein Lied singen, du hast schon mehr solche Verhandlungen als ich geführt. Wenn ich jetzt zum Beispiel bei uns in Brüssel schaue, Verhandlungen finden einmal aus Tradition immer am Abend bis in die Nacht hinein statt. Und das wird auch nicht wirklich hinterfragt. Und wenn man es hinterfragt, dann heißt es eben, nein, das gehört sich so. Und vielleicht darf ich eine ganz kurze Anekdote anbringen, weil ich das Glück hatte, auch schon viele tolle Frauen auf diesem Weg kennenzulernen. Ich kann mich erinnern, Eva de Bleker, ehemalige Finanzministerin von Belgien, durfte ich auch mal zuhören bei einem Vortrag. Und da hat sie uns erzählt, das erste Mal, als es darum ging, das Budget zu machen, da sind sie zusammengesessen und wie das halt so ist, traditionell, die ganze Nacht wird durchverhandelt und am nächsten Tag in der Früh ist es dann fertig. Ja, sie war Finanzministerin und hat um 8, 9 am Abend gesagt, alle jetzt die Bücher zu, ihr geht jetzt nach Hause, ihr geht zu euren Familien in eure Betten, ihr geht schlafen, morgen um 9 Uhr machen wir weiter. Und es war so ein Kulturwechsel, sie hat gesagt, die Leute waren richtig schockiert. Und am Ende war das Produkt genau gleich gut, vielleicht ein paar Stunden später fertig, weil, surprise, wenn du eine gute Nacht Schlaf bekommst, dann ist es auch leichter, am nächsten Tag weiter zu verhandeln.
Das ist eine schöne Geschichte. Aber Claudia, du warst ja selber auch Abgeordnete im EU-Parlament, wurdest im Mandat Mama. Es war noch dazu, muss man sich erinnern, auch Pandemie. Wann hast du das erste Mal gemerkt, dass Politik und Familie nicht ganz so selbstverständlich zusammenpassen?
Also ich war damals auch quasi alleinige Delegationsleiterin, weil wir nur ein Mandat hatten in Brüssel. Und das hat bedeutet, als ich gesagt habe, zumindest die ersten 3 Monate kann ich nicht nach Straßburg fahren zu den Plenarsitzungen, dass einfach niemand für NEOS abgestimmt hat. Und das war einfach nicht vorgesehen. Es hat zu der Zeit sehr viele Diskussionen gegeben, weil es während der Pandemie im EU-Parlament eine Zeit lang digital abgestimmt wurde. Und sobald man das Gefühl hatte, es ist nicht mehr notwendig, wurde das auch sofort wieder abgeschafft, damit alles wieder wie vorher funktioniert. Und sehr viele, die in meinem Alter waren, der Kolleginnen und Kollegen, haben gesagt, warte mal. Das ist also theoretisch möglich, aber sobald man es aus anderen Gründen oder auch sobald es die Männer nicht mehr brauchen, wird es sofort wieder abgeschafft. Dann habe ich gesagt, die Lösung ist so nahe. Sie war schon da und dann ist es einfach wieder weg. Und dann war ich halt nicht dort 3 Monate. Das hat aber auch dazu geführt, dass man, also es war schon möglich, aber dann zu einer Zeit nach 2,5 Monaten mit einem Kind irgendwie die paar Stunden nach Straßburg zu fahren, das untertags, das ist einfach ein anderer Aggregatzustand im Leben. Vorher war man fest und dann ist man flüssig. Und so hat es sich angefühlt und dafür war die Infrastruktur nicht da. Und es war einfach nicht darauf ausgerichtet und man hat gesagt, man passt nicht in die Norm. Das ist natürlich, das EU-Parlament ist so wie viele andere, aber vielleicht noch mehr, weil es lange Zeit ein Ort der alten Männer, auch die man zu Hause nicht mehr haben wollte, hast du einen Opa, schick ihn nach Europa. Und es hat sich sehr gewandelt, aber wenn man nicht in die Norm gepasst hat, vom Alter her, dann war man einfach nicht vorgesehen und für diese Personen war die Infrastruktur nicht ausgerichtet.
Das ist ein gutes Stichwort, weil Infrastruktur ist ja auch räumlich. Bei uns im Parlament, das ja sehr aufwendig renoviert wurde, hat der vorherige Parlamentspräsident uns Frauensprecherinnen mal zu sich gerufen, weil er meinte, ich will keinen Ärger mit euch bekommen im Nachhinein, weil der Architekt eine gläserne Treppe vorgesehen hat. Und er wollte jetzt von uns wissen, ob das ein Problem ist, weil man dann von unten unter Röcke schauen kann. Und ja, surprise. Und dann ist er, ja, ich mag keinen Ärger haben mit euch Weibern. Und dann hat er das eben abändern lassen. Und wir haben uns dafür eingesetzt, dass es einen Stillraum gibt im Parlament. Den gab es vorher nicht. Und dann wurde das frisch sanierte Parlament eröffnet und Evi Holzleitner, unsere heutige Frauenministerin und ich so, jetzt schauen wir uns den Stillraum an, gehen dorthin, machen die Tür auf, ist das voller Klumpert, ist alles, was von der Pandemie übrig geblieben ist, Maskentests, haben einfach die Hausarbeiter, ein Raum, Tür auf, alles reingeschoben, Tür zu, weil den Stillraum, den braucht man ja wohl nicht. Also auch wir haben dieses Erlebnis hier im Parlament und ich finde es spannend, dass gerade eine Schwangerschaft plötzlich etwas sichtbar macht, das sonst unsichtbar bleibt, nämlich dass politische Systeme davon ausgehen, dass man einfach immer funktionieren kann. Und wenn man euch zuhört, dann merkt auch schnell, es geht eben nicht nur um individuelle Organisation, sondern eben auch um politische Strukturen. Und Anna, da hat sich ja auf europäischer Ebene etwas zuletzt geändert. Kannst du konkret von deinem Erfolg erzählen?
Naja, man muss jetzt einmal zuerst klar machen, das ist eigentlich Claudias Erfolg, weil, wie wir alle wissen, gerade in der Frauenpolitik und gerade wenn es darum geht, Orte für Frauen zu schaffen, ist das Bohren der Bretter, wie sagt man so schön, nicht nur ein Holzbrett, sondern verstärkt mit Metall oder was auch immer es sonst noch an Schwärm zu bohren gibt. In Wahrheit wart ihr es, genau wie du gerade erzählt hast, nach dem letzten Mandat oder im letzten Mandat, die auch wieder aufgestanden sind, also du und deine Kolleginnen, und gesagt haben, so kann das nicht gehen. Wir haben gesehen, es wäre möglich. Warum funktioniert es, wenn es die Männer betrifft, aber wenn es uns betrifft, nicht? Und es hat leider bis dieses Jahr oder letztes Jahr gedauert, dass sich etwas getan hat, aber es hat sich zumindest etwas getan, und zwar was? Wir haben als Europäisches Parlament beschlossen, dass wir die sogenannte Proxy Vote, also das Abstimmen für jemand anderen oder im Platz jemand anderes zu erlauben. Was genau bedeutet das? Das bedeutet, dass ich zum Beispiel jetzt in unserem Fall, bei dir wäre das natürlich auch wieder ein bisschen schwieriger gewesen als einzelne Mandatarin, jetzt wo wir 2 haben, dass ich zum Beispiel sagen könnte, okay, in der Zeit vor, während und nach der Geburt darf der Helmut Brandstätter für mich abstimmen und kriegt quasi eine zweite Stimme. Hättest du auch mit anderen Abgeordneten machen können. Das Problem ist nur, dieses Brett ist jetzt im Europäischen Parlament gebohrt, aber es wäre ja nicht die EU, wenn da jetzt nicht noch ein paar Schranken wären. Es muss nämlich jetzt erst noch einmal durch den Europäischen Rat. Dort steckt es derzeit. unter anderem am Anfang auch wegen Österreich, wobei man dazu sagen muss, nicht unbedingt aufgrund von politischen Willen, sondern aufgrund von Verfassungsfragen. Die zeigen sich auch kooperativ, hier was zu tun. Und dann muss diese Sache auch noch durch jedes einzelne nationale Parlament. Also mich wird es nicht mehr betreffen, zumindest nicht für dieses Kind, aber zumindest etwas, was die Claudia vor mittlerweile circa drei, vier Jahren losgetreten hat, wird hoffentlich in 2 Jahren den neuen Müttern eine Chance bieten.
Wie war denn das damals, Claudia, mit kleinem Kind, pendeln, Familie organisieren? Du lebst auch in Vorarlberg, das ist jetzt nicht total angebunden an internationalen Flughäfen gleich um die Ecke?
Straßburg ist näher als Wien. Da hat man zumindest direkt mit dem Auto hinfahren können. Ich glaube, es ist generell das Thema auch für Frauen in Mandate, die halt in Parlamenten weit weg sind. Es ist immer mit Reisen verbunden und das ist mit Kleinkindern, mit Säuglingen einfach eine Herausforderung. Das ist natürlich was vielleicht etwas anderes, wenn man im Gemeinderat ist und es ist um die Ecke. Das macht es aber lustigerweise trotzdem nicht einfacher. Aber das Pendeln im EU-Parlament ist ein Riesenthema. Aber ich habe auch gemerkt, dass, was Diana sagt, ist richtig, es ist generell nicht auf Familien ausgelegt, weil auch wenn man sich anschaut, wer sind denn die Männer dort, die hatten einfach oft auch Frauen zu Hause, die sie dabei unterstützt haben und das möglich gemacht haben. Und ich höre das immer wieder, die Inra hat es vorher auch gesagt, es fehlt manchen Frauen eine Frau zu Hause. Und das ist das, was so schade ist, dass es diese, dass auch jeder, also quasi das für den Erfolg in der Politik oft abverlangt wird, dass man diese Support-Infrastruktur hat. Ich glaube, es ist auch generell so vielen Menschen gegenüber unfair, die aus anderen Gründen, nicht weil sie Frauen sind, sondern überhaupt einfach nicht vielleicht so ein Netzwerk haben, diese Unterstützung. Das ist, oder ich könnte es mir unmöglich vorstellen, auch als Alleinerziehende so etwas zu machen. Unmöglich. Und ich glaube, wenn wir Diversität in der Politik wirklich leben wollen, dann müssen wir Politik für alle zugänglich machen und nicht nur für die, die die Ressourcen haben, sich das zu organisieren. Warum auch immer. Aber man merkt halt eben, ja, Pendeln ist schwierig, aber auch die Systemik, und das ist mir sofort aufgefallen, also Kinderbetreuung in dem Ort, wo ich wohne, gibt es so oder so erst ab 1,5, vielleicht in ein paar größeren Städten in Freiberg schon für 6 Monate alte Kinder, aber das ist einfach grundsätzlich nicht vorgesehen und das sagen auch alle schon ein bisschen unanständig. Ich meine, das muss jetzt nicht sein mit so kleinen Kindern. Aber Straßburg ist in Frankreich und in Frankreich wird das einfach ganz anders gelebt, aus einer selbstverständlichen Haltung heraus. Und deshalb gab es natürlich auch im Parlament, wie überall in Frankreich, eine sogenannte Crèche für ganz kleine Kinder. Und die waren auch genau auf das ausgelegt. Und man merkt auch in Österreich manchmal das Gefühl mit ganz kleinen, man fühlt sich schon unwohl, ob die das wirklich hinkriegen und so. Aber das waren einfach Profis. Und das merke ich dann auch, ich war ja das erste Mal Mutter, ich habe es ja auch lernen müssen, keine Ahnung, und dass in Leute das Gefühl hat, wow, die kennen sich wirklich aus. Die haben ständig mit 3 Monate alten Babys zu tun. Und ich habe mich sehr wohl gefühlt, dorthin zu gehen und zu wissen, die kann ich dort abgeben und sie ist besser aufgehoben als bei mir bis zu einem gewissen Grad.
Ja, Anna, als du beschlossen hast, für das EU-Parlament zu kandidieren, an einer sehr wählbaren Listenplatz, da gab es ja auch bei uns intern so der eine oder andere, der gesagt hat, ja, weil ich meine, die hat ein wenige Monate altes Baby, also wie will sie das eigentlich organisieren? Mich hat das extrem wütend gemacht, bin auch ein bisschen durchgestartet, weil ich gesagt habe, es gibt einen Vater. Also es gibt einen Vater, der kann sich um dieses Kind kümmern.
Einen ganz ausgezeichneten.
Hast du das damals auch mitbekommen?
Ja, natürlich. Und das hilft natürlich in dem Moment ganz und gar nicht, weil man sich ja selber genau dieselben Fragen stellt. Für mich war jahrelang davor auch schon klar, wenn mich irgendwas interessiert, dann ist es das Europaparlament. Und sollte sich mal die Chance geben, dann glaube ich, muss ich das zumindest probieren. Aber als ich dann schwanger geworden bin, war für mich auch klar, ich kann diese Entscheidung erst treffen, wenn das Kind da ist, die finale Entscheidung. Weil man hört ja auch immer, nein, und so ein Kind, das verändert dich total und dein ganzes Leben ist dann anders und deine Wünsche sind anders und deine Prioritäten sind anders. Und deswegen habe ich mir gedacht, okay, ich kann das erst entscheiden, wenn dieser Zwerg wirklich da ist. Und als sie dann zur Welt gekommen ist, Also ja, man hat diese paar Wochen, wo man ja auch selber einfach körperlich komplett im Eck ist, wie du gesagt hast, plötzlich ein flüssiges Etwas ist. Und ich habe dann aber gemerkt, nach so 4-5 Wochen war ich so, okay, jetzt könnte es dann langsam auch mal wieder was anderes geben als nur diesen Zwerg. Aber man macht sich natürlich auch heute noch Vorwürfe. Jedes Mal, wenn ich ins Taxi steige, um zum Flughafen zu fahren, geht es mir nicht gut. Deswegen tut das natürlich auch doppelt und dreifach weh, wenn von außen anstatt ein, hey cool, dass du das machst, ein, boah, solltest du das wirklich machen, kommt. Und das ist natürlich auch etwas sehr Persönliches. Und ich verstehe natürlich, Politik hat viel mit Personen zu tun und da ist das Persönliche auch relevant. Aber es ist trotzdem ein Moment, gerade wenn es um Kinder und um Schwangerschaft geht, wo viele Menschen plötzlich das Gefühl haben, sie haben die Erlaubnis, in dein tiefstes Persönliches einzudringen. Und das ist etwas, was ich davor so nie erlebt hatte. Und das muss man erst einmal damit umgehen lernen. Und ich glaube, vielleicht als auch etwas Positives, man fühlt sich ja dann auch ein bisschen alleine in dieser Situation, weil man hat das Gefühl, man kann jetzt mit niemandem reden, weil eben wenn ich meine Zweifel ausspreche, dann bestätige ich ja diese Menschen und dann wählen die mich erst recht nicht. Und man sieht alle anderen und hat das Gefühl, oh, super easy, boah, wie die Claudia das macht, unfassbar, dass es vielleicht im Hintergrund gar nicht so einfach ist, das hinterfragt man ja nicht. Und deswegen ist es auch, glaube ich, so wichtig, dass wir uns auch als Frauen, die in ähnlichen Situationen sind, miteinander austauschen. Und ich genieße das auch sehr, tatsächlich diese Initiative, die jetzt auch zu dieser Proxy Vote geführt hat, hat auch dazu geführt, dass wir jetzt eine WhatsApp-Gruppe haben, die heißt United in Motherhood. Ja. Und da sind tatsächlich Abgeordnete, in dem Fall momentan nur Frauen, von fast allen Fraktionen, also bis zu den Konservativen, weiter rechts nicht, die sich auch jetzt regelmäßig, also wir gehen einmal im Monat gemeinsam zum Lunch und besprechen einfach, was ist schwierig und tauschen uns einfach aus. Und es tut so gut zu hören, okay, ich bin nicht die Einzige. Oder du sagst es, ich bin jetzt im 8. Monat schwanger, ich vergesse plötzlich Dinge. Ich komme mir vor, als wäre ich wirklich, mein Hirn ist ausradiert. Und letztens sitze ich mit einer Kollegin da und die sagt, na, also ich habe, als ich schwanger war, meinem Team gesagt, die müssen mir ab jetzt für Medientermine mal alle Stichworte ganz fett draufdrücken, weil ich vergesse es sonst. Und es tut so gut zu hören, man ist da nicht alleine drin und es ist nicht man selber, sondern es ist einfach die Situation.
Ich hatte das an einem anderen Eck, nämlich beginnende Menopause, da wusste ich noch nichts davon, weil in meinem Kopf, also ich bin da 30 in meinem Kopf, ja. Ich werde wahrscheinlich so als Crazy Cat Lady dann enden irgendwann einmal oder Crazy Dog Lady eher. Aber jedenfalls wusste ich noch nicht, was mit mir los ist, weil das war ja ein Thema, das mit mir nichts zu tun hat, Menopause. Und bin rausgegangen, um eine Rede zu halten im Parlament. Und ich hatte dann schon so Brain Fogs, die hatte ich dann so einige Jahre. Bin rausgegangen und habe nicht gewusst, worum es geht. Und das war total peinlich. Dann habe ich einfach irgendwo angefangen zu reden und habe gesehen, dass der ehemalige Medien- und Kulturminister Trotzda so ein bisschen komisch geschaut hat. Okay, wir sind wohl beim anderen Tagesordnungspunkt. Dann ist es mir eingefallen. Dann habe ich einfach nochmal von vorne angefangen. Gut ist, dass eh nicht immer so genau zugehört wird, wenn Reden gehalten werden. Das ist nicht aufgefallen. Aber es war durchaus interessant. Ja. Also I feel you.
Aber ist es nicht wahnsinnig ärgerlich, weil es hat ja auch damit zu tun, auch zu akzeptieren, und ich glaube, das ist ein erster Schritt zur Besserung, Männer und Frauen sind anders. Es ist ein wesentlicher Punkt, wovon alles ausgeht. Wir sind anders und es geht ja eben nicht nur ums Kinderkriegen, wir haben eine andere Biologie, wir funktionieren anders, wir merken das ja auch in der Medizin, was das bedeutet, wenn man diese Unterschiede nicht berücksichtigt, aber das politische System berücksichtigt sie auf gar keinen Fall und es ist einfach für den prototypischen Mann ausgelegt, in jeglicher Hinsicht. Und es betrifft uns dann das ganze Leben, dass man darauf nicht Rücksicht nimmt oder das halt auch wurscht ist.
Beziehungsweise sogar das Gegenteil, oder? Es wird ja als Schwäche ausgelegt.
Ja.
Diese Unterschiede werden Frauen als Schwäche ausgelegt. Und genau. Das ist das,
also, du kannst am Abend gar nicht verhandeln.
Ja, Beate spürt das ja auch sehr mit ihren 3 Töchtern. Es gibt Menschen, die ihr manisch unter jedes Post, egal auf welcher Plattform, drunter schreiben, geh nach Hause und kümmere dich um deine Kinder. Wer kümmert sich eigentlich um deine Kinder? Ja, das macht der Pauli, das macht er ganz super. Aber das ist eine unverschämte Frage und Unterstellung und es geht immer da und man gerne wird sie dann auch dabei geduzt, um nicht nur die Kinderfrage zu stellen, sondern gleichzeitig auch noch klein zu machen. Ein Mädel. Mädel, geh nach Hause, kümmere dich um deine Kinder. Jetzt bist du, Anna, schwanger mit dem zweiten Kind. Gibt es auch da wieder Stimmen, die du hörst, die sagen, naja, mit einem Kind war das ja doch möglich, aber zwei Kinder, das ist was ganz was anderes.
Ja, also die Stimme gibt schon, die ist in meinem Kopf. Aber tatsächlich muss ich sagen, ich habe wahnsinnig Glück. Ich hoffe, es bleibt noch ganz lange so. Irgendwas scheint bei meinem Instagram-Algorithmus im Positiven falsch zu laufen, weil ich einfach genau diese Art von Hate tatsächlich überhaupt nicht bekomme, sondern eigentlich das Gegenteil. Und deswegen, ich verstehe, normalerweise sagt man, lies nicht die Kommentare unter deinen Posts. In meinem Fall ist wirklich ganz oft, lies sie unbedingt, weil genau dort ich ganz viele, und einige sitzen auch hier im Raum, von euch und andere Frauen wiederfinde, die sagen, danke, dass du das machst und danke, dass du das zeigst und danke, dass du zeigst, dass es geht. Und es ist dann manchmal so sehr, dass ich manchmal eher das Gefühl habe, ich muss sagen, hey, es geht eh, aber easy ist es nicht. Ja, weil ich glaube schon, man muss auch immer aufpassen, gerade als Frau in politischer Funktion oder in einer exponierten Position, hat man auch eine Vorbildfunktion. Und das ist sehr positiv. Und gleichzeitig, glaube ich, muss man aufpassen, dass es eben nicht hingeht in ein, es geht eh alles. Und du kannst eh alles immer haben, wenn du nur hart genug bist, stark genug bist. Weil das ist ja genau das, was wir gerade besprochen haben, was der fatale Fehler wäre, zu glauben, na, es geht eh in dem System, in dem wir sind. Weil das Resultat muss nicht sein, wir schaffen es eh, uns irgendwie in dieses System reinzuquetschen, sondern das Resultat muss sein, wir müssen dieses System aufbrechen und ändern. Und da ist es ein immer wieder schmaler Grat zu zeigen, hey, schaut's, wir können das. Und aber eben auch zu zeigen, wir können's, weil wir auch gemeinsam daran arbeiten, dass es sich ändert und dass es anders wird. Weil es kann einfach nicht sein, dass immer noch bis heute man sich als Frau und insbesondere auch als junge Frau immer noch fehl am Platz fühlt in diversen Situationen. Und das braucht nicht einmal nur das Kind. Ja. Es reicht ja schon, dass wenn der Helmut und ich gemeinsam ins Plenum gehen, ich nach meinem Ausweis gefragt werde und er nicht. Weil vom älteren Herrn erwartet man, dass er dort den richtigen Platz hat. Die junge Frau fragt man lieber doch noch einmal, weil es könnte auch die Assistentin sein.
Unglaublich. Aber dein Kind hat auch einen Ausweis. Das finde ich
mein
ja besonders süß.
Mein Kind hat auch einen Ausweis, ja.
Im EU-Parlament, da also werden keine Ausnahmen gemacht. Auch Babys bekommen eigene Zutrittskarten und Ausweise.
Und mischen durch die Sicherheitsschleuse.
Und ganz wichtig. Durch die Sicherheitsschleuse.
Regeln gehen vor.
Claudia, du bist ja in einem Bundesland politisch aktiv, das jetzt nicht als super progressiv gilt. Wie ist deine Wahrnehmung? Wie wird das überhaupt gesehen, dass drei Frauen bei NEOS Landtagsabgeordnete sind? Wird das als Drei-Mädel-Haus oder ähnliches dann abgewertet?
Ja, schon. Also eine Grafik vom Dieter war nicht mehr ganz aktuell, weil der Frauenanteil im Vorarlberger Landtag ist wegen den neuen NEOS-Abgeordneten 50-50 als erster Landtag in ganz Österreich, als erstes Parlament eigentlich in ganz Österreich. Weil sie die Abgeordnete war, die nachgerückt ist für einen Mann, die den Unterschied gemacht hat, um jetzt tatsächlich 50-50 zu haben. Aber es sind so wenige dort, deshalb ist es so schwierig, das zu anonymisieren, also von wem welche Meldungen kommen. Aber wir haben dann natürlich auch alle Rollen neu verteilt. Und etwas, was mich auch immer stört, ist manchmal mit Frauen zu reden, und das ärgert mich dann ein wenig, wenn Sie sagen, also Sie haben, keine Ahnung, Sie sind Unternehmerinnen, Sie arbeiten irgendwo im Finanzbereich, und dann sagt man Ihnen, magst du das übernehmen, Finanzpolitik, was auch immer, ich kenne mich überhaupt nicht aus. Und ich sage, also auch, dass man auch durch diese Rollenbilder, die man in der Politik gewohnt ist, sagt, ja, wir machen halt auch dort Frauenthemen. Und ich glaube, man muss sich da auch überwinden, und ich habe mich auch ein wenig überwinden müssen, auch Themen von meinem Vorgänger in diesen Bereichen, vom Gary, zu übernehmen. Obwohl ich weiß, dass ich mich dort auskenne, aber ich weiß halt auch, was die Reaktion ist. Und das, ich glaube, kein Problem ist zu sagen. Auch der Gary, der hat halt, das ist ein Unternehmer, der ist wirklich so ein schlauer Typ, und da hat dann auch der Landeshauptmann oft auch vom Rednerpult gesagt, das ist eh okay, was der Gary sagt. Aber jetzt, was dann vorher meine Vorgängerin, die Sabine, gesagt hat, also das war immer ein Unterschied, von wem es gekommen ist. Und er hat das immer ganz bewusst gemacht, würde ich ihm unterstellen. Und es ist jetzt genau gleich, er hat es noch nie ausgesprochen, aber ich warte nur darauf, dass irgendeiner sagt, ja, ist der Gary noch da, war.
Da war es doch alles in Ordnung.
Da hat man ihm irgendwie noch vertrauen können, aber jetzt mit der Frauenpartie.
natürlich spürt man das und es ist sehr ungewöhnlich für alle, aber wir merken natürlich auch und meine neue Kollegin Katharina Fuchs, jetzt Landtagsabgeordnete, die macht eben auch unser NEOS Frauennetzwerk in Vorarlberg und es ist für alle Frauen, die mit dem in Kontakt kommen, einfach so erfrischend anders und man fühlt sich einfach wohl und das ist der Unterschied. Man fühlt sich nicht wohl, wenn man in einem Raum ist, wo man die einzige Frau ist. Das ist wirklich, manchmal, man ist vielleicht verleitet dazu zu sagen, vielleicht ist es ein Vorteil für mich, wenn ich die Einzige bin, weil man hat keine Konkurrenz, aber es ist eigentlich immer zum Nachteil. Es ist nie angenehm, man muss sich verstellen, man kann seine Gedanken nie frei äußern, ist zumindest mein Eindruck immer gewesen und es ist so eine Erleichterung, in einem anderen Umfeld zu sein.
Es ist ja auch immer relevant, um welche Themen man sich kümmert. Der ehemalige deutsche Bundeskanzler Schröder hat ja mal gesagt, Familie, Frauen und dieses Gedöns. Und damit meinte er, so Sozialthemen, die sind weniger wert, weil Außenpolitik, Verteidigung, Industrie, das sind die relevanten Themen, um die es geht. Und deshalb ist es zum Beispiel mir immer wichtig als Frau, dass ich bin eine begeisterte Frauensprecherin, aber ich möchte eben nicht nur Frauensprecherin sein. Ich interessiere mich für Außenpolitik, für Verteidigungspolitik. Ich mache sehr gerne Medienpolitik, also diese harten Themen auch, um eben auch nicht alle Klischees zu erfüllen, die man noch dazu mit kurzen Haaren und Frau mittleren Alters so mit sich bringt. Ich würde es gern zum Abschluss noch in die Zukunft schauen. Wenn wir ein Zukunftsbild entwickeln in 10 Jahren, wie soll sich die Politik, das politische Umfeld geändert haben? Was muss passieren, dass Frauen, dass Mütter sich richtig wohlfühlen, gerne arbeiten, sich gelingend einbringen können?
Also ich glaube, grundsätzlich muss man mal sagen, Mütter arbeiten ja gerne. Also das, ich weiß schon, du hast das jetzt nicht so gemeint, aber das ist auch mal wichtig auszusprechen, oder? Dass wir ja gerne arbeiten gehen und nicht, weil wir müssen. Aber was muss gerade in der Politik passieren? Aus meiner Sicht einerseits dieser Systemwandel. Und ich fürchte, da wird es leider uns brauchen, weil die Männer diesen Bedarf oft gar nicht so spüren, weil die haben eben vielleicht das System zu Hause oder da ist sowieso erwartet, dass die Frau am Abend das macht. Das heißt, es wird uns ein bisschen brauchen dazu, uns zu trauen, zu sagen, wir machen das jetzt aber anders. Und in Wahrheit haben wir jetzt auch als NEOS in der Regierung eine Chance dazu, das zu tun. Dass wir eben, wenn es um Verhandlungen geht, sagen, nein, nein, wir machen die Termine so, dass sie familienfreundlich sind. Oder wenn es mal darum geht, einen Ausschuss festzulegen, auch hier haben wir plötzlich neue Kraft und Gewalt. Und wenn es dann heißt, der Ausschuss, ich weiß jetzt, es gab einen Ausschuss direkt nach der Plenarsitzung, die Plenarsitzung hat, glaube ich, bis um 2 Uhr in der Nacht sowieso schon gedauert und dann auch noch einen Ausschuss dran zu hängen, dass man da einfach irgendwann das Stoppschild aufstellt und sagt, nein. Weil im Endeffekt sind genau diese Dinge für alle gut. Weil es geht darum, dass wir gute Entscheidungen treffen und die treffen wir nicht, wenn wir übermüdet sind. Wenn wir uns eigentlich, vielleicht auch manche Männer im Kopf denken, mal eigentlich wäre ich gerade schon lieber zu Hause. Also wirklich dieser Systemwandel, wie Politik funktioniert. Und was aber auch aus meiner Sicht mindestens so wichtig ist, ist, dass wir genau, was wir gerade vorher auch vom Dieter gehört haben, zum Thema dieser Charaktereigenschaften. Ja? Für mich eines der größten Vorbilder, nicht unbedingt was Policy angeht, aber was Politik angeht, ist die ehemalige neuseeländische Premierministerin Jacinda Ardern. Weil sie bewiesen hat, dass man gerade in schwierigen Zeiten mit Empathie führen kann und soll und muss. Und dass das auch geschätzt werden kann und soll und muss. Und wenn wir lernen, unsere eigenen Aspekte diesbezüglich nicht als Schwäche auszulegen, sondern eben zu zeigen, hey, wenn sich in einem Verhandlungsteam alle wohlfühlen, weil ich, haben wir gerade in unserer letzten Verhandlung so gemacht, nur mal darauf achte, dass es Kaffee und Tee für alle gibt und Kekse, damit sich einfach die Leute wohlfühlen, dass wir dann zu besserer Politik kommen und tatsächlich zu besseren Gesetzen. Und wenn wir das schaffen, dass wir uns das auch gegenseitig zusprechen, dann ist, glaube ich, ein riesiger Schritt getan.
Jetzt fällt mir gerade was ein, übrigens. Jetzt hat die Anna immer was erzählt, wie es im EU-Parlament ist, man verhandelt bis in die Nacht. Und im Hintergrund war ja immer die Idee, oder? Man schaut, wer gibt zuerst nach.
Also wer ist im Taumel der Schlaflosigkeit, kommt auf die Idee, irgendwo nachzugeben und so besiegt man die Leute. Die haben ja keine Ahnung, wie resilient man ist, wahrscheinlich mit zwei kleinen Kindern und mit wie viel Schlafentzug man eigentlich zurechtkommt und dann wird einmal abgewatscht.
Ja, man sollte niemals Mütter im Mandat unterschätzen. Vielleicht ist das auch die wichtigste Erkenntnis heute in diesem Podcast. Politik wird dann besser, wenn sie die Lebensrealität der Menschen widerspiegelt, die sie auch vertreten soll. Und dazu gehört eben auch Schwangerschaft, Kinder und Familienleben. Vielen Dank für diesen ersten Live-Podcast, das Machtwort, der Podcast über Frauen, Feminismus und Freiheit. Das war unsere erste Live-Sitzung.